findet es nicht barmherzig. Man fühlt sich nicht wertgeschätzt. Man hat auch den Eindruck, dass alles, die ganze Geschichte Gottes mit seinem Volk, die ja schon viel älter ist als unsere Geschichte, aus christlicher Sicht gar nichts wert ist, dass das alles nicht gilt, dass Gott damals ein anderer war und alle solche Dinge. Diese Botschaft der Ersatztheologie ist für die Juden etwas ganz Abschreckendes. Dann haben wir diese Botschaft untermauert. Ich mache es jetzt einfach ganz kurz. Ich mute euch kurz was zu. Jetzt am Anfang, wir müssen das einfach wissen, wo wir stehen. Dann haben wir das untermauert durch christlichen Antisemitismus. Wir haben es also bei dieser Botschaft nicht belassen, sondern wir haben mit Hand angelegt. Über Jahrhunderte hinweg wurden Juden von Christen und im Namen Jesu Christi unter christlicher Flagge, sie wurden denunziert, sie wurden verfolgt, sie wurden enteignet, sie wurden vertrieben, sie wurden vergewaltigt, sie wurden ermordet. Und das unter der christlichen Flagge, sozusagen im Namen Jesu Christi. Im Buch haben wir da ein ganzes Kapitel drüber, über den Antisemitismus, eben auch über den christlichen Antisemitismus, wie man in Mainz zum Beispiel Juden im 11. Jahrhundert zusammengetrieben hat, in ihre Synagogen getrieben hat, mit schwangeren Frauen, mit kleinen Kindern, mit den Alten. Dann hat man diese Synagogen angezündet und hat dabei christliche Choräle gesungen. Ja. Jetzt einfach mal spüren, was ist in einer jüdischen Seele heute drin nach 2000 Jahren Kirchengeschichte, nach 2000 Jahren solchen Dingen. Da ist ein Schmerz drin, da ist eine Angst drin, da ist zumindest mal die Erkenntnis drin, alles Christliche, das was von Christen herkommt, Jesus, das ist für uns zumindest mal ganz skeptisch zu beäugen oder eigentlich sogar hochgefährlich. Drittes Reich, haben wir dann wieder so einen Punkt, wo die Christenheit leider viel zu wenig unternommen hat, um den Holocaust zu verhindern. Die Kirchen waren selber völlig unterwandert von den Nazis, waren nationalsozialistisch gesonnen, haben dem Hitler fast schon messianische Ehren zuteil werden lassen. Die Juden gingen ins Gas, wurden vernichtet in Millionenschaften, das wissen wir, ohne dass Christen in irgendeiner Weise oder in groß angelegter Weise dagegen aufgestanden wären. Das ist alles da und trotzdem sind jüdische Menschen, soweit ich sie erlebt habe, ich habe viele erlebt, keine bitteren Menschen. Das ist so erstaunlich. Wenn wir heute nach Israel kommen, wenn wir Menschen begegnen, auch älteren Menschen, die den Holocaust noch miterlebt haben, du wirst keine Vorwürfe antreffen und auch keine Bitterkeit. Das ist das ganz, ganz Erstaunliche. Und wenn man nach Vergebung fragt, dann sagen sie, natürlich haben wir euch vergeben. Das müssen wir doch. Es geht gar nicht anders. Das müssen wir schon, um überhaupt überleben zu können. Klar, ja, und du spürst, es kommt wirklich von Herzen und stehst beschämt da als Deutscher, wenn du solche Menschen erlebst. Jetzt stehen wir also an dieser Stelle. Paulus hat vor 2000 Jahren in Aussicht gestellt, ganz Israel soll gerettet werden, indem wir Christen Israel zum Nacheifern reizen. Damals war alles noch ganz jungfräulich und ein weißes Blatt und unbeleckt. Die Christenheit war noch sauber. Dann haben wir 2000 Jahre Kirchengeschichte, stehen heute ganz woanders. Diese Kirchengeschichte war antisemitisch, sie war judenfeindlich in großer Weise. Also ich spreche hier nicht von einigen Exzessen nur. Ja, es geht wirklich in der Breite durch. Luther ist gerade wieder so ein Thema. 2017 ist Lutherjahr, die Äußerungen Luthers über die Juden. Könnt ihr mal nachlesen, ja, wieder die Juden, hat er eine ganze Schrift geschrieben, wie er da vom Leder zieht. Juden wissen das. Wie können wir denn heute unter dieser belasteten Kirchengeschichte, die nicht uns in die Schuhe zu schieben ist, wir haben das alle nicht getan, die letzten 2000 Jahre gehen nicht auf unser Konto, und doch stehen wir natürlich in dieser christlichen Tradition. Wir sind Erben derer, die vor uns gelebt haben. Wie können wir denn heute Juden zum Nacheifern reizen? Wie müssten wir heute Juden begegnen? Was müssten wir heute tun? Was müssten wir heute denken oder sagen oder fühlen? Wie müssten wir heute mit dem Staat Israel umgehen? Wie müssten wir heute mit atheistischen Juden umgehen, mit säkularen Juden umgehen, mit der jüdischen Politik umgehen? Wie müssten wir heute jüdischen Menschen begegnen, damit dieser Gedanke des Paulus, dass jüdische Menschen durch uns zum Nacheifern gereizt werden, doch noch in Erfüllung gehen kann, doch noch greifen kann? Könnt ihr die Fragestellung verstehen? Und da sind wir jetzt an einer globalen Fragestellung. Die Frage muss sich natürlich auch jeder ganz für sich stellen. Was könnte denn da mein Beitrag sein in diesem Megaprojekt? Aber es ist natürlich auch eine globale Fragestellung, die die gesamte Christenheit weltweit angeht, gegenüber der weltweiten Judenschaft. Und wir Israel-Freunde, wir haben uns natürlich aufgemacht und haben in der Bibel geschaut und haben gesucht, gibt es denn vielleicht in der Bibel Anhaltspunkte, die in unsere heutige Situation, in unsere heutige Zeit hineinsprechen, die uns den Weg weisen, was wir denn tun können, ganz praktisch. Und in diese praktischen Dinge möchte ich euch heute ein wenig einführen. Da gibt es nämlich ganz, ganz erstaunliche Dinge. An diesem Grundtext der Israel-Lehre sind wir schon mal gewesen, 1. Mose 12, Vers 1 bis 3. Und da heißt es im dritten Vers, sagt Gott zu Abraham und damit auch zu dessen Nachkommen, also zum jüdischen Volk: Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Beides gilt bis zum heutigen Tag, ist nie aufgehoben worden. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Also kann man sich ja schon mal überlegen, wie kann man denn jüdische Menschen, wie kann man denn solchen Menschen ganz simpel zum Segen werden? Jetzt weiß ich, dass ich hier heute ein sehr fachkundiges Publikum vor mir habe. Ich weiß, dass ich Leute vor mir habe, die etwas von Segen verstehen. Ich weiß, dass ich Leute habe, die wissen, wie man anderen zum Segen wird. Die das nicht irgendwie theoretisch sagen, ja, Segen, komisches Wort, mal im Wörterbuch nachschlagen, was soll das denn wohl sein? Sondern ihr habt eine Ahnung davon. Ihr seid selber schon vielen Menschen zum Segen geworden. Ihr seid eine segnende Gemeinde, von euch geht was aus. Ihr habt also eine Ahnung davon, wie man segnet, wie man anderen zum Segen wird. Und deswegen möchte ich euch einfach gleich mal ein bisschen fragen, ihr könnt ganz direkt, man sieht gegen das Licht ein bisschen schlecht, einfach mal antworten, einfach mal jetzt geistlich, theologisch, kurz kreativ sein und euch überlegen, Menschenskinder, wie könnte man den jüdischen Menschen, wie könnte man denn wohl Israel zum Segen werden? Einfach ein bisschen geistliche Fantasie walten lassen. Ihr seid am Zug, was stellt ihr euch so vor? Für Israel beten. Wer von euch hat es schon mal erlebt, dass es ein großer Segen ist, wenn Menschen für einen beten? Darf ich mal wirklich so fragen? Ja, fast alle, ja? Ich auch. Schon hunderte Male haben wir das erlebt. Es ist ein Segen, wenn Menschen für uns beten. In der Tat, die Juden erleben das auch so. Die jüdischen Menschen erleben das auch so. Für sie ist es ein Segen, wenn sie spüren, wenn sie wissen, es sind Christen auf der Welt da, die für uns beten. Vielen Dank. Ja? Und damit sind wir ja schon an einem Punkt, der gar nicht kompliziert ist. Das kann ja im Grunde jeder tun. Weitere Ideen. Sie einfach kennenlernen, ja? Interesse an ihnen zeigen, sagen, hey, mich interessiert einfach, wie du lebst, wer du bist als Jude, ich hätte gern Kontakt, Freundschaft, ich möchte dich mal kennenlernen. Kann man übrigens hier in Deutschland tun, es gibt hier ja Juden. Ja? Man kann aber auch einfach nach Israel reisen, zum Beispiel mit der Miri kann man das machen, kann man runterfahren nach Israel oder mit Eberts jetzt Handwerkereinsatz, ja, und unten jüdische Menschen kennenlernen und einfach ein Signal senden, wir haben Interesse an euch. Und es kommt tatsächlich als eine Geste des Segens an. Ganz klasse, wunderbar. Weiter, jetzt kommt er in Schwung, ich merke es schon. Segnen. Ganz praktisch helfen. Ja? Auch da unten gibt es Menschen in Not. Zum Beispiel gibt es dort noch Holocaust-Überlebende. 180.000, sagt man ungefähr. Von diesen 180.000 Holocaust-Überlebende leben ungefähr ein Drittel in ernsthafter Armut. Und die Armutsgrenze liegt in Israel ein ganzes Stück tiefer als bei uns. Also da ist Armut noch mal ärmer als bei uns. Und solchen Menschen ganz praktisch helfen, wie es die sächsischen Israelsfreunde machen oder jetzt auch euer Handwerkereinsatz kommt, ja, da macht ihr ja genau das. Und ihr werdet armen Menschen, jüdischen Menschen dort zum Segen und ihr hinterlasst eine Spur des Segens. Und die Leute werden merken, Mensch, da sind Christen gekommen aus freien Stücken in ihrer Freizeit, haben keine Kosten und Mühen gescheut, um uns zu helfen. Mann, oh Mann, das ist ein großer Segen. Hey, vielleicht ist dieser Jesus, an den die glauben, doch nicht ganz so schlimm, wie ich gedacht habe. Und ihr habt einen Segen hinterlassen. Prima. Noch Ideen? Ein bisschen raus aus dem Kinosessel muss man jetzt, gell? Das ist hier so eine Sache. Ja, Gerd, du musst dich jetzt mal ein bisschen zurückhalten, dass du es weißt, das habe ich schon kapiert. Ich will mal deine Leute noch ein bisschen hören. Ja, bitte. Ja, genau, in der aktuellen politischen Situation, die in aller Regel ziemlich einseitig läuft, das kann man regelrecht nachweisen, ist gar nicht schwierig über unsere Medien zu sagen, aber es gibt auch eine israelische Position und die ist auch nicht einfach nur verkehrt. Ich möchte die einfach mal mir zu eigen machen, ich möchte mal die Israelis anhören. Könnt ihr ganz einfach machen, schreibt eine E-Mail an die israelische Botschaft nach Berlin. Ihr hättet gern Infos, wie steht die Regierung in Sachen Nahostkonflikt, was sind die Argumente zu den aktuellen Anfragen. Ihr kriegt ein 30-seitiges Heft, lest es durch, ihr wisst Bescheid. Super. Ja, sowas kann man machen, auch in einer Diskussion ein bisschen für Gerechtigkeit, für Ausgleich sorgen. Auch das ist ein Segen für Israel. Wir haben jetzt die großen Boykottpläne gegen Israel in den EU-Schubladen liegen. Es kann sein, dass sie in den nächsten Jahren ausgepackt werden und dass die EU sich daraufhin verständigt, Israel wirtschaftlich zu boykottieren. Ein Wirtschaftsboykott ist politisch gesehen die letzte Maßnahme vor einer militärischen Intervention. Europa ist auf einem extrem anti-israelischen Kurs und sie haben noch nicht mal durchschaut, was eigentlich wirklich geschieht. Da muss man sich drum kümmern, um den Konflikt, den Nahostkonflikt, der nicht einfach ist, einfach mal ein bisschen zu durchdringen. Noch eine Idee? Ja, dann fang damit mal an. Ja, das ist doch eine gute Geschichte. Ein paar gute Ideen. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Fangen wir an, Israel zum Segen zu werden, auf die Art und Weise, wie wir es können und wie Gott uns führt. Die nächste Bibelstelle. Ich springe jetzt in den Propheten Jesaja und da sind wir an eine ganz, ganz kleine, aber für uns wichtige Stelle gekommen. Jesaja 40, Vers 1, da sagt Gott, tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Diese Stelle, die hat bei vielen Christen richtig eingeschlagen, vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Holocaust, wo das ganze jüdische Volk so traumatisiert war. Und auch jetzt in den letzten Jahren noch mal ganz frisch, wir haben erst vor 10 Jahren ungefähr erfahren, dass es so viele Holocaust-Überlebende gibt, die in bitterer Armut leben. Und plötzlich kommt da diese Stelle um die Ecke, tröstet, tröstet mein Volk. Und wir haben uns erst mal gefragt, wer ist denn da überhaupt gemeint? Das ist ja eine Aufforderung, Originalton Gottes. Hey, tröstet bitte schön mein Volk. Und man kann, glaube ich, ganz schnell sehen, dass diese Stelle ja irgendwie nicht an Israel selber gehen kann. Sonst würde er sagen, tröstet euch irgendwie selber. Und Selbsttrost ist immer so eine Sache. Also irgendwie müssen ja andere Leute gemeint sein als Israel selber, als das Volk Gottes selber. Und wer könnte denn dafür mehr prädestiniert sein, als wir Christen aus den Nationen, als die, die an Jesus glauben und wissen, dass dieser Jesus aus dem Judentum herausgewachsen ist und eigentlich unser ganzer christlicher Glaube eine jüdische Frucht ist und gar keine Eigenerfindung. Wer könnte mehr prädestiniert sein als wir, die wir ja auch mit diesem Gott in Verbindung stehen und ihm folgen und mit ihm leben? Wer könnte sich dieses Wort eher zu Herzen nehmen und sagen lassen als wir Christen? Tröstet, tröstet mein Volk. Und so haben wir uns das auf die Fahnen geschrieben. Manche machen das tatsächlich ganz finanziell, monetär. Das ist eine gute Sache. Aber es ist vielleicht manchmal fast noch wichtiger, den Menschen zu begegnen. Und so haben wir eigentlich auf fast jeder unserer Reisen ist eine Station, dass wir Holocaust-Überlebende besuchen. Und das ist für Christen immer eine ganz, ganz interessante Sache oder sehr spannend. Also viele sind da regelrecht aufgeregt. Manche haben regelrecht Angst, weil sie wissen, jetzt begegne ich den Menschen, von denen ich weiß, dass sie oft die einzigen Überlebenden ihrer ganzen Familien sind. Und ich weiß doch genau, dass unsere Vorväter sie umgebracht haben. Und ich komme als Enkel der Mörder zu denen, die große Verluste erlitten haben. Ich weiß nicht, ob ihr euch da reinversetzen könnt, aber da haben viele richtig die Hosen voll. Wie wird diese Begegnung wohl ausfallen? Werden wir beschimpft? Werden uns Vorwürfe gemacht? Werden wir so klein mit Hut von dannen ziehen? Wird man uns die Keule über die Rübe schlagen? Und man würde es ja sofort noch akzeptieren und 100-mal verstehen. Wenn einer da sitzt und hat 20, 30 Verwandte verloren und ich komme daher als Deutscher und will jetzt besuchen, dass ich erst mal platt gemacht werde, ich könnte das sofort verstehen. Versteht ihr? Sofort könnte ich es begreifen. Und dann laufen diese Begegnungen regelmäßig ganz, ganz anders ab. Dann merken wir, dass Menschen da ganz demütig kommen, mit einem feinen Herzen, in gewisser Weise sogar aufgeräumt und sich einfach freuen und sich bedanken, dass wir aus Deutschland kommen, dass wir Interesse zeigen, dass wir ihnen zuhören. Und in der Regel passiert dort gar nicht viel. Wir kommen da nicht zum Smalltalk und zum Schwätzle halten, sondern in aller Regel läuft es so ab, dass wir diesen Leuten einfach mal zuhören. Dass Holocaust-Überlebende die Chance haben, vor deutschen Ohren erzählen zu dürfen, was geschehen ist. Einfach nur erzählen dürfen. Und da ist einer da, ein Deutscher, eine deutsche Gruppe, die das anhört, die das nachvollzieht, die das aufnimmt, die sagt, ich möchte diese Geschichte hören, ich bin bereit dazu. Und dann gehen wir da rein, oftmals in Wohnheime von Holocaust-Überlebenden. Dann gibt es ein bisschen einen Kaffee zum Anfang und dann kommt die Leiterin und stellt dann die zwei, drei Personen vor, die dann erzählen wollen. Viele wollen das auch gar nicht, können es auch gar nicht. Und beim letzten Mal war es wieder so gewesen. Eine Dame weit über 80, sehr gebrechlich inzwischen, hat dann angefangen, uns zu berichten aus der Nazizeit hier in Deutschland, was alles geschehen ist, wen sie verloren hat, wie dann die Flucht gelaufen ist, wie sie überhaupt selbst gerettet wurde. Übrigens dürft ihr nicht denken, dass diese Leute darüber glücklich sind, dass sie gerettet wurden. Oftmals klagen sie sich selber an, warum bin ich der Einzige, der übrig geblieben ist? Warum hat es mich nicht auch noch erwischt? Wie kommt es denn da? Die leiden manchmal eher unter ihrer Rettung, als dass sie darüber glücklich wären. Ja, so tief sitzt da das Trauma. Und dann erzählt diese Dame eine Viertelstunde und wir haben einfach nur zugehört. Wir haben einfach nur Anteil genommen. Wir haben diese Geschichte einfach nur an unser Herz herangelassen. Das ist wichtig, dass du mit dem Herzen dabei bist. Ist überall wichtig, sonst kannst du es gleich lassen. Dass du mit dem Herzen dabei bist. Und dann am Ende verabschiedet sich die Gruppe und die Leiterin hat sich bedankt, sich sagt wirklich von Herzen danke, dass ihr gekommen seid, dass ihr euch Zeit genommen habt, dass ihr Interesse habt. Aber ihr müsst auch wissen, diese Frau wird jetzt die nächsten drei Nächte nicht mehr schlafen. Die hat es so aufgewühlt, sie hat heute zum ersten Mal über die Vergangenheit gesprochen. Sie hat es so aufgewühlt, dass sie drei Nächte nicht wird schlafen können. Und dann wissen wir, wir haben ein Herz berührt, wir sind Menschen begegnet, wir haben im Namen Jesu einen Dienst an diesen Menschen getan. Einen ganz, ganz besonderen, vielleicht einmaligen Dienst, aber einen ganz guten und wichtigen. Tröstet, tröstet mein Volk. Die nächste Stelle wieder Jesaja. Das Thema Gebet ist schon angeschnitten worden. Und hier kommt es auch vom Propheten Jesaja. O Jerusalem, sagt Gott wieder, ich habe Wächter über deine Mauern bestellt, die den ganzen Tag und die ganze Nacht nicht mehr schweigen sollen, die ihr den Herrn erinnern sollt, ohne euch Ruhe zu gönnen. Lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichte und es setze zum Lobpreis auf Erden. Wächter hat Gott über diese Mauern Jerusalems bestellt. Und ich glaube, er bestellt Tag für Tag neue Wächter auf diese Mauern. Auch bei dieser Bibelstelle kann man sich denn fragen, wer mag denn wohl angesprochen sein? Wer sind denn die Adressaten von solch einer Aussage? Das sind Wächter bestellt, Gebetsleute, die sich also geistlich gesehen auf diese Mauern Jerusalems stellen und die sagen, ich werde hier stehen und beten für die Wiederherstellung Jerusalems, für die Wiederherstellung Israels und zwar so lange, bis alles in Erfüllung gegangen ist, was der Herr verheißen hat. Ich höre vorher einfach nicht auf. Das sind so die Hardcore-Beter, das sind die, die sich mal entschieden haben, nicht aufzuhören. Es gibt auch die anderen, zu denen gehöre ich leider auch, ja, die dann irgendwann mal aufhören. Aber so diese richtigen Wächter, die bestellt sind, die eine Berufung haben und die irgendwann im Geist sich festgelegt haben, ich höre nicht auf, bis zum letzten Atemzug bleibe ich dran. Von solchen Leuten ist hier irgendwie die Rede. Und dann muss man sich natürlich fragen, wer kann gemeint sein? Wer hat denn überhaupt Draht nach oben? Wer hat denn überhaupt Zugang zum Thronsaal Gottes? Wer gehört denn überhaupt zu den Menschen, die beten können? Ja? Und da fällt mir überhaupt nicht ein Wladimir Putin ein. Ja? Auf den würde ich da einfach nicht bauen. Ich würde auch nicht auf die Nordkoreaner bauen. Ich würde nicht mal auf Angela Merkel bauen. Ich glaube nicht, dass sie sehr lebendig betet. Mag sein, sie ist anders, aber ich glaube es nicht so richtig. Ja? Auf die würde ich nicht bauen. Ich würde auf diese Leute bauen, die in Kontakt stehen mit diesem lebendigen Gott. Und das sind auf der einen Seite natürlich die Juden als erwähltes Volk selber. Sie können beten für die eigene Wiederherstellung. Aber das sind auf der anderen Seite natürlich wiederum wir Christen. Wer denn sonst, Leute? Wer denn sonst kann diesen Gebetsdienst tun? Und da ist davon die Rede von dieser Wiederherstellung Jerusalems, von dieser Wiederherstellung Israels, also von all diesen großen Wiederherstellungsverheißungen des Alten Testaments. Und wer einen Ruf hat in diesen Gebetsdienst hinein, wer bereit ist, sich damit hineinnehmen zu lassen, der ist sehr gut beraten, wenn er zunächst mal die Bibel liest und nachliest, was ist denn da eigentlich Israel verheißen? Weil wir können ja im Grunde nur das ausbeten, was Gottes Wille ist, was er selber verheißen hat, was er selber gesprochen hat. Ihr wisst ja alle, wie man betet, ja? Wort Gottes ausbeten. Und hier eben Wort Gottes in Bezug auf Israel. Was hat Gott Israel verheißen? Und diese Worte zu ergreifen, ins Gebet zu nehmen, sich auf diese Mauer zu stellen und zu sagen, Herr, mich kriegst du nimmer los. Jetzt hast du mich auf diese Mauer berufen, da stehe ich jetzt als Wächter und hier werde ich stehen und hier werde ich bleiben und hier werde ich beten, möglicherweise bis zu meinem letzten Atemzug, aber ich bin einer von denen, die dein Wort glauben und die es ausbeten und die im Glauben darauf warten, dass es in Erfüllung geht. Wächter auf der Mauer, lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichte und setze zum Lobpreis auf Erden. Dann die nächste Stelle, die auch ganz, ganz praktischer Natur ist, wieder im Propheten Jesaja. Das ist der größte Heilsprophet im Alten Testament. Er hat am breitesten über das Heil der Welt und auch Israels gesprochen. Und auch hier haben wir ganz genau nachgelesen, was da steht. Jesaja 60 ab Vers 4, nur mal ein paar Verse, ich mache es ganz kurz komprimiert. Da sagt Gott zu Israel, hebe deine Augen auf und sieh. Schau also nicht mehr deprimiert auf die Erde, wie schlecht geht's uns und hat Gott uns verlassen, sondern jetzt schau mal, was passiert. Deine Söhne werden von ferne kommen und deine Töchter auf den Armen hergetragen werden. Da ist die Rede davon, dass das Volk der Juden, das über die ganze Erde zerstreut wurde, buchstäblich über die ganze Erde, sie sind in allen Erdteilen der Welt, sind Juden vertreten, dass am Ende der Tage Gott sein Volk wieder sammelt aus der gesamten Erde und zurückbringt in sein Land, um Israel wieder erstehen zu lassen als Volk, als Nation. Und hier verheißt es Jesaja im Namen Gottes, schau mal, es kommt die Zeit, wo das passiert, wo man das plötzlich sehen kann. Deine Söhne werden von ferne kommen und deine Töchter auf den Armen hergetragen werden. Wir sind die privilegierte Generation seit Jahrtausenden, die genau das sehen darf. Heute hier vor unserer aller Augen geschieht genau das, dass Gott sein Volk aus der ganzen Welt wieder zurückruft in sein Land. In großen Tausendschaften kommen die Juden aus der ganzen Welt. Da könnte man unglaubliche Geschichten erzählen, aber auch erschütternde Geschichten, dass zum Beispiel heute bereits 50% der Juden in Frankreich sich mit dem Gedanken beschäftigen, nach Israel zurückzukehren, weil der Antisemitismus in Frankreich, im Land des Käses, des Rotweins und der Liebe, weil der Antisemitismus in Frankreich so zugenommen hat, dass die Juden wieder Angst kriegen um ihr Leben. 50% überlegen sich das bereits. Im letzten Jahr sind 7.000 ausgewandert und zurückgegangen nach Israel. Jetzt heißt es hier, deine Söhne werden von ferne kommen. Also dann man sieht, wie die sich aufmachen und hermarschieren. Aber dann diese weitere Formulierung, und deine Töchter auf den Armen hergetragen werden. Und Leute, wieder die genau die gleiche Frage, ihr habt das Muster sicher längst durchschaut, aber das steht ja wirklich so in der Bibel. Wessen Arme mögen das denn wohl sein, die in der Lage sind, die willens sind, Juden herzutragen in ihr Land? Wer können diese Menschen sein, die hier in die Bresche springen und sagen, meine Arme sind es, die dich hinuntertragen, hinuntergeleiten nach Israel? Und dann kommen wir natürlich wieder ganz, ganz schnell auf uns Christen zu sprechen, die etwas davon verstehen, dass hinter dem, was jetzt hier geschieht, hinter dieser Wiederherstellung Israels, dass es nicht einfach nur irgendein geschichtlicher Zufall ist, sondern dass Gott selber dazu steht, dass Gott selber dahinter steht, dass er es selber verheißen hat und dass hier etwas geschieht, was im Willen und im Plan Gottes ist. Dazu muss man ja irgendwie einen Bezug zu diesem Gott und zu seinem Buch der Bibel haben. Und wieder sind wir bei uns gelandet. Wir können diejenigen sein, die das tun. Momentan läuft eine ganz, ganz große Alia aus Russland, aus der Ukraine heraus. Alia machen heißt, nennt man das, wenn man zurückgeht nach Israel, hinaufklettern heißt es eigentlich, weil ja Jerusalem so hoch liegt, 900 Meter über Meeresspiegel. Ja. Also muss man richtig hoch sich hochkämpfen. Wenn ihr da mit dem Bus unterwegs seid, dann merkt ihr das. Wenn es Richtung Jerusalem geht, dann schnaubt er immer den Buckel hoch. Ja, das ist immer interessant. Also Aliyah machen heißt heimkehren, wieder hinaufklettern Richtung Jerusalem. Und das machen jetzt gerade Juden aus der Ukraine, aus Russland, wirklich tausendfach. Ich meine, letztes Jahr wären es um die 40.000 oder sowas gewesen. Und da fangen jetzt Christen an zu helfen. Wir haben nämlich rausgefunden, dass die Juden selber, also der Staat Israel, am Flughafen präsent ist, um die Leute in Empfang zu nehmen über die Jewish Agency. Also wenn die Leute mal am Flughafen sind, dann werden sie von den Armen der Jewish Agency vollends heimgetragen und die kümmern sich auch um die Integration, um Wohnung, um Papiere und all diese Dinge der Eingliederung und Einbürgerung. Ist ja ein längerer Prozess, da muss sich der Staat Israel natürlich selber drum kümmern. Jetzt sind aber viele Juden in der Ukraine so arm und haben solche existenziellen Nöte, dass sie sagen, wir würden es gerne machen, aber wir schaffen es nicht. Wir haben nicht die Mittel, hier unser Haus zu verlassen und zum Flughafen zu kommen. Da brauchst du eine gewisse Finanzausstattung, um diesen Weg überhaupt machen zu können. Und viele sind auch arm und schwach, die trauen sich das gar nicht zu. Die sagen, ich würde schon, aber wir brauchen einen gewissen Beistand. Und wir jetzt als Christen an der Seite Israels und viele andere Israelwerke auch, haben Leute dort vor Ort, die genau diesen Brückendienst leisten, die sagen, wenn du auf dem Herzen hast, zurückzukehren nach Israel, es ist ja immer irgendwo auch ein Wunder Gottes, dass solche Pläne in jüdischen Herzen heranreifen, dann kannst du dich an mich wenden, ich helfe dir bei diesen Dingen, ich helfe dir bei der Abwicklung, bei der Auflösung deiner Wohnung, ich bringe dich zum Flughafen runter, ich kann dich da begleiten, unterstützen, wir sind einfach für dich da, ganz simpel gesagt, wir dienen dir bei diesem Unterfangen. Deine Söhne werden von fern kommen und deine Töchter auf den Armen hergetragen werden. Dann wirst du deine Lust sehen und vor Freude strahlen, wenn sich die Schätze der Völker am Meer zu dir kehren und der Reichtum der Völker zu dir kommt. So weit geht Gott hier über den Propheten Jesaja, dass er tatsächlich sogar Ströme von Schätzen und von Reichtum den heimkehrenden jüdischen Menschen verheißt. Ganz gewaltig. Sie werden aus Saba alle kommen, Gold und Weihrauch bringen und des Herrn Lob verkündigen. Die Inseln harren auf mich und die Tarsisschiffe vor allem, dass sie deine Söhne von ferne herbringen, samt ihrem Silber und Gold für den Namen des Herrn, deines Gottes und für den Heiligen Israel, der dich herrlich gemacht hat. Fremde werden deine Mauern bauen und ihre Könige werden dir dienen, denn in meinem Zorn habe ich dich geschlagen, aber in meiner Gnade erbarme ich mich über dich. Ich glaube, dass diese Gnadenzeit, von der hier die Rede ist, jetzt begonnen hat. Vor einigen Jahrzehnten schon, dass jetzt, indem Gott sein Volk zurückruft, biblische Prophetie in Erfüllung geht und dass Gott Menschen aus der Heidenwelt bestimmt hat, diesen Prozess zu unterstützen auf sehr, sehr vielfältige Weise. Nächster Punkt, Jeremia. Auch da so ein kleiner, ganz kleiner Punkt eigentlich nur, aber ein wichtiger Aspekt. Hört ihr Völker des Herrn Wort und verkündet's fern auf den Inseln und sprecht. Das sind wir ja gewöhnt, dass wir einen Verkündigungsauftrag haben. Ja, jetzt wär's schon geneigt zu überblättern und zu sagen, ha gut, das weiß ich doch, Wort Gottes verkündigen und über Jesus reden und so. Alles richtig, wir lassen nichts weg. Aber hier an dieser Stelle läuft's tatsächlich in eine andere Richtung. Verkündet's fern auf den Inseln und sprecht, Leute. Der Israel zerstreut hat, der wird's auch wieder sammeln und wird es hüten wie ein Hirte seine Herde. Sie werden kommen und auf der Höhe des Zion jauchzen und sich freuen über die Gaben des Herrn. Alsdann werden die Jungfrauen fröhlich sein beim Reigen, die junge Mannschaft und die Alten miteinander, denn ich will ihr Trauern in Freude verwandeln und sie trösten und sie erfreuen nach ihrer Betrübnis. Und ich will der Priester Herz voller Freude machen und mein Volk soll meiner Gaben die Fülle haben, spricht der Herr. Gott hat eine unglaublich glänzende Vorstellung für die Zukunft Israels. Er spricht hier ständig in Superlativen von Reichtum, von Freude, von Tanz, von Unbefangenheit, von Unbeschwertheit, davon, dass dieses Trauerkleid zurückgelassen werden kann, dass diese Zeit der Betrübnis ein Ende hat, dass Israel zurückkommt und eine herrliche, eine heilige, eine wunderbare Nation wird unter der Fülle des Segens Gottes. Solche Vorstellungen hat Gott hier geäußert in den alttestamentlichen Propheten über seinem Volk. Und immer sind andere mitbeteiligt. In diesem Fall jetzt Jeremia 31, verkündet's fern auf den Inseln und sprecht, ja Leute, wer wohnt denn fern von Israel? Wir Deutschen, ja, hier, wir wohnen fern. Die Leute draußen, die nicht in der jüdischen Nation, in der israelischen Nation leben. Christen, die dieses Wort hören, die etwas von diesem Gott erfasst haben und was er mit Israel tut, die sind aufgefordert, genau das zu verkündigen. Jetzt stell dir mal dein Grillfestle vor mit deinem Nachbarn und du redest mal nicht über Jesus, sondern über Israel und sag und verkündest dort, Leute, ich sage euch eins, der Israel zerstreut hat, ich sag's euch, der wird's auch wieder sammeln und wird es hüten wie ein Hirte seine Herde. Ich verspreche dir, du bist in 3 Sekunden in einem richtig tiefen Gespräch. Ja? Und von diesem Gespräch kommst du auch locker noch irgendwie auf Jesus. Wird nicht schwierig sein, ja? Das wird auf jeden Fall gehen, aber du wirst auf jeden Fall in einem tiefen Gespräch landen. Christen als beauftragte Verkündiger und eben auch verkündigen, dass Gott Israel wiederherstellt. Ich weiß nicht, wie oft ihr das in Predigten schon wieder gehört habt, richtig proklamiert und verkündigt, der Israel zerstreut hat, der wird es auch wieder sammeln und wird es hüten wie ein Hirte seine Herde. In wie vielen Predigten das in Deutschland geschieht, ich habe es nicht oft gehört, da ist eine Lüge, da ist ein Auftrag nicht erfüllt. Wir sollten hier den in der Verkündigung wahrnehmen. Nächster Punkt, jetzt nur ganz kurz auf den Text, will ich gar nicht so intensiv eingehen. Einheit, Leben, Epheser 2. Da ist davon die Rede, dass Gott eine neue Menschheit, einen neuen Menschen schaffen wird aus Christen und aus Heiden und Juden. Da ist von einer Zwischenwand die Rede, die abgebrochen ist. Es ist ja zwischen Juden und Heiden eine starke Wand aufgebaut und diese Wand wird abgebrochen werden. Und genau das geschieht in Jesus. Und diese neue Einheit, diese neue Menschheit, die hier konstituiert wird, von der Paulus hier im Epheserbrief spricht, diese neue Einheit kann man jetzt im Kleinsten schon leben, nämlich mit den messianischen Juden. Es gibt messianische Juden in Deutschland ungefähr, ich habe neulich mit ihrem Leiter gesprochen, mit dem Wladimir Pickmann in Berlin, der hat da so ein bisschen den Überblick und ist da so der apostolische Leiter. Er sagt, wir sind so 1000, höchstens 1500 messianische Juden hier in Deutschland. Aber es gibt sie. Und mit diesen Menschen Einheit pflegen, sich mit diesen jüdischen Menschen, die schon an Jesus glauben, und du glaubst ja als Heide auch schon an Jesus, schon mal zusammenkommen und einen Vorgeschmack davon zu bekommen, wie diese neue Menschheit aussehen wird, die sich in Jesus trifft, aus Juden und aus Heiden. Das kann man heute schon machen und ich kann euch sagen, es sind hochinteressante Begegnungen, wenn man mit diesen messianischen Juden zusammenkommt. Und wenn ihr das ganz brutal praktisch machen wollt, ich habe mir sagen lassen, ihr seid brutale Praktiker hier, ja. Wenn ihr das brutal praktisch machen wollt, dann kommt vom 22. bis 24. Oktober 2015 nach Berlin. Dort ist eine Konferenz, nämlich von den messianischen Juden eingerichtet, genau zu diesem Thema Einheit zwischen Gläubigen aus den Juden, also Jesusgläubigen aus den Juden und Jesusgläubigen aus den Nationen. Dann fahrt dorthin auf diese Konferenz und fangt an, diese Einheit, das ist die Einheit, die wir dann im Himmel haben werden, diese Einheit schon mal zu erleben und mitzubekommen. Und mein letzter Punkt und mein letzter Text für heute, nochmal Römerbrief, Kapitel 11. Da laufen die Linien ja doch immer und immer wieder hin. Dass wir anfangen umzukehren von den falschen Wegen, die wir nun mal eingeschlagen haben. Paulus sagt hier in Vers 17 und 18, wenn aber nun einige von den Zweigen ausgebrochen wurden und du, der du ein wilder Ölzweig warst, in den Ölbaum eingepfropft worden bist und Heil bekommen hast an der Wurzel und dem Saft des Ölbaums, so rühme dich nicht gegenüber den Zweigen. Rühmst du dich aber, so sollst du wissen, dass nicht du die Wurzel trägst, sondern die Wurzel trägt dich. Diese Wurzel, von der hier die Rede ist, das ist die Heilsgeschichte Gottes mit Israel. Aus dieser Heilsgeschichte heraus kam auch Jesus. Er ist in erster Linie mal der Messias Israels und gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels. Da liegt zunächst mal der Anfang und der Kern seiner Berufung. Und dann erst in den zweiten Schritt, das kann man regelrecht geschichtlich auch nachvollziehen, sind plötzlich andere Menschen wieder zugekommen, die an diesen Jesus angefangen haben zu glauben, nämlich wir aus diesen Heiden. Und Paulus sagt, indem du an diesen jüdischen Messias Jesus Christus, Jeshua HaMashiach glaubst, indem du das tust, bist du eingepfropft worden in diesen Ölbaum, in diese jüdische Heils- und Bundesgeschichte Gottes mit seinem Volk. Du gehörst jetzt im Grunde, wenn man so will, zu Israel dazu. So ungefähr könnte man das sagen, müsste man noch ein bisschen ausdifferenzieren, aber mal grob. Ja. Du gehörst jetzt da mit rein. Und jetzt sagt Paulus, und jetzt pass mal kräftig auf, einige von denen sind ja ausgebrochen worden. Viele Juden haben ja den Glauben an Jesus nicht angenommen. Und Paulus sagt, die sind jetzt ausgebrochen worden aus diesem Heilstrom. Die sind jetzt nicht mehr mit drin. Und jetzt könnte der gute fleischliche Christ auf den Gedanken kommen, schadenfreudig und hochmütig zu sein und sagen, ich bin drin, ich habe das Heil, Edgegebel und du liegst draußen. Ja? Der gute fleischliche Christ, der könnte auf so einen Gedanken kommen. Und wir sind auf diese Gedanken gekommen, ich habe es vorhin schon gesagt. Und da hat Paulus gesagt, pass auf, Freund, hier solltest du aufpassen, dass du nicht hochmütig wirst. Pass auf, wie du über das jüdische Volk denkst. Pass auf, wie du über die denkst, die ausgebrochen worden sind. Das sind die natürlichen Zweige, die immer noch unter Verheißung stehen. Pass auf, wie du über Juden denkst. Pass auf, wie du über Israel denkst. Pass auf, wie deine Gedanken über dieses Volk sind, die immer noch unter meiner Verheißung stehen und die ich auch eines Tages alle wieder einpfropfen werde in diesen Ölbaum. Pass bitte auf, dass da keine Hochmut in dich hineinschlüpft. Denn eins musst du wissen, nicht du trägst die Wurzel. Du bist Jahrtausende später dazugekommen. Die Wurzel, sie trägt dich. Also genügt's völlig, wenn du ganz einfach dankbar bist dafür. Und an dieser Stelle können wir wieder die ganze Kirchengeschichte aufrollen. Die Ersatztheologie, den Antisemitismus, den Hochmut, die Gewalttat und alles, was von Christen eben ausgegangen ist. Und das tun jetzt Leute. Es gibt einen Professor, mit dem wir gerade in Kontakt stehen, Professor Klaus Wengst, der über Jahrzehnte nichts anderes getan hat, als diese Theologie neu aufzurollen und sich gefragt hat, wie wäre denn die Theologiegeschichte verlaufen, wie hätte sie denn verlaufen sollen, wenn sie nicht antisemitisch gewesen wäre, der neu an diese Wurzeln andockt und nach diesen Wurzeln gräbt. Riesengroße Forschungsprojekte. Es gibt Versöhnungsprojekte mit dem jüdischen Volk. Es gibt Reisen, um Kontakte zu schließen. Es gibt Versöhnungsdienste auf der ganzen Welt. Es gibt so viel, was man hier tun kann in einem Geist der Demut und der Buße, um das einigermaßen wieder, nein, nicht wieder gut zu machen, zu korrigieren, wie auch immer, zu bearbeiten und aufzuarbeiten mit Juden, was damals schiefgelaufen ist, weil eben doch diese geistliche Arroganz, dieser Hochmut in die Christen hineingekommen ist. Und es ist gut, es ist für uns Christen gut, wenn wir uns hier mit hineinnehmen lassen und sagen, Herr, ich danke dir, dass ich hier mit dabei sein darf, in dieser, dass du mich in diesen Heilstrom mit hineingenommen hast, der in Israel begonnen hat und zunächst einmal nur Israel gegolten hat anfänglich, dass ich hier mit dabei sein darf. Und jetzt lass mich doch zum Segen für dein Volk werden. Das wünsche ich mir, dass ich ein Segen sein darf. Und ich möchte jetzt in diesem Sinne noch beten. Wer von euch sich an dieses Gebet gerne anhängt, der darf es gerne tun. Herr, ich danke dir. Ich danke dir, dass wir dich haben. Dass du uns hinzuberufen hast, als Menschen aus den Heidenvölkern in dieses Heil, das von den Juden kommt. Dass du, Jesus, der du der Messias Israels bist, dass du genauso auch für uns gestorben und auferstanden bist und uns hineinnimmst in diesen Heilsstrom. Herr, vergib uns, wo wir dem nicht gerecht geworden sind, wo wir die Wurzel missachtet haben, arrogant gewesen sind oder gleichgültig gewesen sind. Vergib auch unseren Vorfahren und allen, die hier schuldig geworden sind. Bedecke das mit deinem Blut, Herr. Und gib uns als Christen und den Juden und uns miteinander eine neue Chance, auf eine neue Ebene zu kommen und uns so zu begegnen, wie es dir, deinem Wort und deinem Heiligen Geist entspricht. Und Herr, ich bitte dich, mach mich zu einem Segen. Zu einem Segen für jüdische Menschen, zu einem Segen für Israel. Ich weiß noch gar nicht genau, wie ich das machen soll, Herr. Aber ich strecke dir die Hand aus und ich möchte mich von dir führen lassen auf diese Segensspur. Und mein kleines Stück Berufung annehmen, zum Segen für Israel zu werden. Und Herr, wir wollen es jetzt von hier aus gleich tun. Wir segnen an diesem Tag Israel. Wir segnen Israel mit Frieden, mit dem Frieden Gottes. Wir segnen Israel mit Weisheit in dieser schwierigen Zeit und in dieser schwierigen Situation. Wir segnen die Politiker mit Weisheit und klugen und guten Konzepten. Wir segnen sie mit Wahrhaftigkeit und mit Ehrlichkeit. Wir segnen sie mit deiner Führung vom Himmel herab. Wir segnen die Holocaust-Überlebenden, Herr. Und wir erbitten, sei du ihnen nahe durch deinen Heiligen Geist. Und sende du immer wieder Menschen aus der Christenwelt, die hingehen, diesen Menschen die Hand halten und ihnen ihr Ohr leihen. Wir segnen all die Menschen, die in besonderer Weise berufen sind, Israel zu dienen. Auf der ganzen Welt, im gesellschaftlichen Bereich, im politischen Bereich, im kirchlichen Bereich. Wir segnen die Pastoren und wir segnen die geistlichen Leiter in unserem Land mit Erkenntnis aus dem Wort Gottes heraus, was es mit Israel auf sich hat. Dass sie dieses Thema sich ans Herz legen lassen durch den Heiligen Geist, durch das Wort Gottes und nicht achtlos daran vorübergehen. Und wir bitten um deinen Segen für uns selber, Herr. Zeige du uns, jedem Einzelnen ganz persönlich, den Weg, Israel zum Segen zu werden. Und ich danke dir, Herr, für deine Verheißung, dass wir dadurch selbst unter deinen Segen, unter deine segnende Hand kommen. Denn wer Israel segnet, der wird Segen ererben. Dir sei alle Ehre, Herr. Amen.